Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz spannenden Gast, wie eigentlich immer. Und ja, wir haben nur spannende Gäste. Und heute geht es wieder ums Thema Druck, sogar das Thema Digitaldruck, aber diesmal für ein ganz, ganz anderes Produkt. Und zwar ein mega spannendes Produkt, was auch so ein Stück weit eines meiner Lieblingsfremdprodukte ist. Es geht nämlich um das Thema Bücher, Papier und das in Form von digital. Du machst seit 13 Jahren, bist du im Familienunternehmen unterwegs, dabei seit fast 8 Jahren Geschäftsführer in der zweiten Generation mittlerweile, hast dort viele spannende Ansätze und Erkenntnisse im Bereich digitalen Buchdruck und damit herzlich willkommen, lieber Veit. Veit Rudolf von der Rudolf Druck GmbH und Co. KG. Den Firmennamen muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht irgendeinen Dreher reinbringe, weil irgendeine ganz verschiedenen Unternehmensformen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sag mal, jetzt habe ich dich ganz, ganz grob umrissen, also digitaler Buchdruck, wie bist du da hingekommen? Gib uns mal so einen ganz kurzen Abriss so vom kleinen Veit, der vielleicht noch in der Schule war, bis da, wo du jetzt stehst, dass wir dich so ein Stück weit auch als Mensch halt kennenlernen.
Ja, ich bin Veit Rudolf, bin 36 Jahre alt und bin eigentlich in der Druckerei aufgewachsen, wie es dir natürlich auch geht. Wie es ganz vielen in der Branche geht, vom klein auf immer mit dabei gewesen. Am Anfang war die Druckerei noch bei uns im Hof. Also ich war fast jeden Tag unten bei meinem Vater an der Maschine auch und habe immer mitgeguckt, bis wir irgendwann umgezogen sind wegen Platzmangel. Aber ja, bin quasi von der Muttermilch auf in der Druckerei groß geworden.
Kam immer im Schuss Tinte mit.
Ja, irgendwas habe ich da abbekommen, ja. Und viel Leidenschaft für die Branche einfach auch, weil die Menschen in der Branche irgendwie schon einen sehr besonderen Schlag haben, sage ich mal. Mhm. Und so bin ich da reingekommen.
Wie war das so zu Kindeszeiten? War das so eine ganz unspektakuläre Kindheit, Jugendzeit? Oder gibt es da schon so irgendwie Sachen, wo du sagst, ey, dort hat man irgendwie schon so eine Affinität gemerkt oder hat sich das eher spät entwickelt? Wie ist denn das?
Wir hatten ja immer viel los bei uns. Also wir hatten quasi oben im Wohnhaus hatten wir uns die Druckvorstufe, Sachbearbeitung und so. Filmbelichtung, Plattenbelichtung war bei uns oben und unten im Hof war quasi im alten Schweinestall hatten wir die Druckerei eingerichtet. Und da haben wir eigentlich immer, wenn wir von der Schule heimgekommen sind, war mein Vater natürlich da, hat gedruckt und da sind wir mit hingegangen. Ich und mein Bruder haben da geholfen, immer was gemacht. Und früher war es ja noch so, man hat nicht so die große Auslastung gebraucht, um gutes Geld zu verdienen. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Vater nicht unbedingt also Schichten sowieso nicht, aber auch nicht unbedingt 8 Stunden arbeiten musste, um gutes Geld zu verdienen. Und das fand ich eigentlich schon immer spannend. Man immer die Kumpels da von meinem Vater, im Hof war immer was los, die Verwandtschaft war da, hat geholfen bei Großaufträgen. War einfach immer gute Stimmung, immer was los. Und das hat mich einfach gepackt.
Also gab es da nicht viele Überlegungen, irgendwie was anderes zu machen, sondern es war halt klar, hey, das ist irgendwie cool, was mein Dad da macht, das will ich auch tun.
Also für mich war das immer klar, mein Vater hat natürlich dann auch, wo ich so langsam in das Alter kam, mich zu entscheiden, 2004, 2005 rum, eigentlich gemeint, ich soll lieber nicht in die Branche gehen, weil es auch einfach eine schwierige Branche war.
Krass,
okay. Hat mir eher gesagt, such dir lieber was anderes. Ich habe auch mal kurz überlegt, dann Berufsschullehrer zu machen, auch in der Druckbranche zwar, aber also nach meiner Ausbildung. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es jetzt so ist.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil also ich habe auch viel mit Familienunternehmern zu tun und das ist ehrlicherweise sehr, sehr, sehr selten, dass die Eltern versuchen, so ein Stück weit ein neutrales Bild zu zeigen oder so, dass das offen zu lassen oder sogar noch ein Stück weit abraten. Meistens ist ja so, dass die Eltern halt so überzeugt von ihrer Sache sind, dass sie dann halt Werbung machen und sagen, hey, Veit, komm noch mit hier dazu. Also das ist spannend.
Es ist halt, die Druckbranche hat einfach ein enormes, also es wandelt sich so schnell auch oft, dass du kaum hinterherkommst. Und das hat mein Vater, denke ich, gesehen. Also an für sich ist mein Vater auch ein Vollblutdrucker, also bis ins Letzte. Wird jetzt auch spannend, wie er dann auch irgendwann mal loslassen kann vielleicht, wenn er in Rente muss oder will. Und wie das auch alles funktioniert. Aber er hat mir halt eigentlich davon abgeraten. Es gibt leichtere Branchen aber das weißt du bestimmt auch.
Definitiv. Also ich glaube, generell im Druck, ja, das ist eine herausfordernde Branche. Aber ich glaube, wenn man halt Bock drauf hat, dann ist das genau die Branche. Also ja. So geht es mir da auch. Nur Frage an dich, jetzt machst du das schon ein paar Jahre, jetzt ist es nicht mehr so, dass du das so, sag mal, aus der Beobachterperspektive erlebst, sondern du bist mittendrin und das ist ja auch eine eigenständige Wahl. Hey, ich mache das auch weiter. Mhm. Was kickt da so, dass du sagst, hey, krass, nee, da bin ich genau richtig. Also hätte ja können auch kommen, dass du dann sagst, oh scheiße, hätte ich mal auf meinen Dad gehört. Ja. Und ich gucke jetzt doch nochmal, wie ich mich da umorientiere.
Sehr sicher, aber ich finde, die Branche ist einfach so, die Leute, die das sind, die haben einfach irgendwie was Besonderes. Die sind zwar, man muss erst warm werden mit ihnen, finde ich, auch erstmal völlig unabhängig, in welchem Bundesland wer wo ist, sitzt, aber wenn du dich mit einem Drucker unterhältst oder einer Druckerei, das sind dem einfach irgendwie, sind immer kreativ, sind immer locker, sind immer sehr persönlich, sind sehr ehrlich in der Regel, geben auch viel Preis von sich, so habe ich es immer mal wahrgenommen, helfen sich gegenseitig. Also es ist nicht so, dass da ein Hauen und ein Stechen ist, sicherlich gibt es das in der Branche, auf jeden Fall, aber es ist nicht Kern der Branche. Der Kern der Branche ist eigentlich der Austausch, das Netzwerken, das gegenseitige Helfen, füreinander da sein. So nehme ich das zumindest wahr.
Völlige Zustimmung. Nur wenn du das jetzt schon über lange Zeit beobachtest, auch vielleicht noch so, wo das dein Dad noch voll aktiv gemacht hat, täuscht das meinen Eindruck? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, früher war das noch mehr Ellenbogen irgendwie.
Ja, es gab eine Zeit, so sagen wir mal 2008 bis 2015, so schätze ich es ein, wo schon sehr gegeneinander gekämpft wurde. Da kam der Online-Druck auf, ja, die Vierfarbenmaschinen sind immer produktiver geworden. Da gab es ja Sprünge von, also wo ich das Lernen angefangen habe 2005, da haben wir die Maschine auf 6.000, 7.000, 8.000 laufen lassen und jetzt, was laufen sie? Jetzt laufen 22.000, doppelte Format, 8 Farben, gleich vorne und hinten gleichzeitig bedruckt. Das war ja früher eigentlich fast schon eine Seltenheit, dass du eine 4 Farben hattest und dann, wenn du eine 8 Farben hattest, warst du eigentlich schon sehr, sehr produktiv und diese Produktivität, die da in den Markt gekommen ist, die hat auch viel dazu gebracht, gegeneinander, weil du brauchst natürlich die Auslastung, keiner will seinen Laden zusperren. Mhm. Das macht auch keinen Sinn.
Hat das jetzt damit zu tun, also wir haben auch im Vorgespräch so ein Stück weit darüber gesprochen, dass es auch zahlenmäßig krasse Veränderungen in der Druckbranche gibt, dass jetzt sozusagen die weniger Betriebe mehr zusammenarbeiten und sich austauschen müssen und dass sozusagen die Ellenbogen einfach eingefahren werden, weil gar nicht mehr so viele Marktteilnehmer da sind oder hat das einfach mit einer Mentalitätsänderung zu tun?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube schon, dass es auch Mentalität ist, dass das die junge Generation jetzt rankommt, also du, ich und so, ich merke schon viele, die da einen Generationswechsel haben und da ist auch einfach ein Umdenken, da ist nichts mehr, man hat nichts mehr so, ja, die Verbissenheit irgendwie, da Angst vor dem anderen, da die Scheu, das ist schon abgelegt worden, so sehe ich das auf jeden Fall. Also ich tausche mich mit vielen jüngeren Leuten aus, die gerade dabei sind, da irgendwo den Umschwung zu machen oder die Übergabe. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es gibt viel weniger Druckereien. Es gibt jetzt, glaube ich, noch so um die 6.500 Druckereien. Und wenn du bei dem Vielfalt, die die Druckbranche bietet, du machst Digitaldruck, ich mache Digitaldruck, aber keiner von uns macht irgendwie dasselbe Produkt oder nicht mal annähernd dasselbe. Und du musst, irgendwann müssen sich alle Druckereien spezialisieren. Allein schon von der Anzahl her, weil du sonst nichts mehr alles anbieten kannst, was es gibt.
Voll. Mal zurück zu dir und deiner Firma. Also ihr habt ja während Corona euch komplett neu positioniert. Also wirklich so komplett. Also kannst du uns da mal mitnehmen, weil das braucht ja auch jede Menge Mut, da gerade in so einer, sagen wir mal, ungewissen Zeit so einen Schritt durchzuführen.
Also wir waren früher, also so um 18, 19 rum, sehr spezialisiert auf On-Demand-Produktion von Büchern, losen Blattsammlungen, viel für Industrie, auch für die Flugindustrie. Und als Corona kam, waren von heute auf morgen, also am Ende vom Jahr waren knapp über 80% vom Umsatz weg. Also wir waren dann bei 16, 17, 18% vom Umsatz vom Vorjahr. Und das hat natürlich große Einschnitte hinterlassen.
Voll.
Hatten aber vorher gute Jahre und die Mitarbeiter haben auch extrem mitgezogen. Also wir sind da schon eine gute Unternehmensfamilie, das muss ich auch immer sagen. Meine Mitarbeiter machen sehr viel. Und wir haben einfach zusammengelangt und haben uns dann überlegt, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus, was können wir machen, um da wieder besser rauszukommen, als wir rein sind. Und haben eigentlich 19 schon angefangen gehabt, also oder 18, uns zu positionieren, einen Positionierungsworkshop gemacht, den wir dann natürlich nochmal über den Haufen geworfen haben und nochmal neu gedacht haben, komplett neues Kundenklientel und uns für das Thema Buch entschieden haben.
Du sagst, ihr habt da alle zusammen an einem Strang gezogen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also hat wirklich diese Entscheidung, hey, wir machen das, was bis jetzt war, eigentlich einen Haken dran und investieren dort im großen Stil und machen jetzt voll auf digital. War da wirklich jeder im Laden überzeugt davon oder war das einfach die Mehrheit und es wurde dann halt elegant umgesetzt?
Also wir haben am Anfang haben wir noch ohne Positionierung oder irgendwas angefangen zu schauen, könnte der Markt was für uns sein, weil wir von den Produktionsmitteln her, also wir konnten schon Softcover-Bücher herstellen, zwar erstmal für die Industrie, dass wir es hauptsächlich gemacht haben, aber wir konnten natürlich das dann auch Verlagen anbieten. Und dann haben wir schon gemerkt, dass da schon eine Nachfrage da ist. Und dann im Positionierungsworkshop, da war, sagen wir mal, so ein Drittel vom Unternehmen dabei, also von denen, die heute noch da sind. Und da haben wir uns dann einfach entschieden, welche Kunden bedienen wir gern, was wollen wir gern machen, was macht einen Spaß, wo bekommen wir auch ein gutes Feedback, was ist auch ein Produkt, für das man gern früh auf die Arbeit geht. Und so sind wir da rein.
Was waren da so, also ihr habt das extern begleiten lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was waren da so die Fragen, die euch dort so richtig in die Klarheit geführt haben?
Also es waren schon wirklich die Fragen, macht's Spaß? Und also wir hatten ganz viele Themen, macht's euch Spaß? Was macht ihr gern? Welche Kunden bedient ihr gern? Welche Branchen bedient ihr gern? Haben wir die Mitarbeiter gefragt und haben Strichlisten gemacht und haben die dann so nach und nach rausgewählt. Erstmal mit dem Spaßthema und dann haben wir das ganze Thema auf Führungsebene nochmal mit dem lukrativen Teil verbunden. Und das Witzige war, dass genau die Branchen, die uns eigentlich keinen Spaß machen, zwar den höchsten Umsatzanteil haben, aber die schlechteste Rendite. Und dann haben wir irgendwie gedacht, da kann man ja was dran drehen.
Also habt ihr quasi wie so zwei Kreise gebildet, immer Spaß und immer was auch Marge bringt und das habt ihr übereinander gelegt und die Schnittmenge sind sozusagen jetzt diese digitalen gedruckten Bücher.
Ja, also für uns war das, also ist natürlich schwierig, bei Flyer Alarm also mit dem Preis von einem 1000 A4 Flyer mitzuhalten, das macht ja keinen Sinn. Und Bücher in dem Bereich, wie wir es machen, ist der Wettkampf nicht so groß in Deutschland.
Jetzt seid ihr ja voll buchlastig, also 100% wahrscheinlich, ne?
Ja, also wir haben auch noch einigermaßen viel Rückstichheftungen, aber auch für Verlage mit Gemeindeblättern machen wir da viel, ja.
Also übrigens, mega krass individuelle Visitenkarte. Also ich bin ja immer so ein Fan von geil gemachten Visitenkarten und eure Visitenkarte ist ein Buch.
Hat
also
die Anna wunderschön mit der Hand gemacht.
Das ja, also mega cool. Wie siehst du aber dieses ganze Buchthema? Auch in der heutigen Zeit, ne? Also ich lese wahnsinnig gerne, ich bin ein ganz großer Buchfan. Nur ehrlicherweise lese ich auch zum Beispiel im Urlaub mal gerne auf dem Kindle, weil so viel Bücher transportieren oder so ist ja immer so auch so ein Gewichtsthema bei den heutigen Fluggesellschaften, ne? Wie siehst du da die Entwicklung? Also einmal heutigen Heranwachsenden und Jugendlichen,
Also da gibt es auch eine Studie weniger, dazu. Oder? Es wird mehr gelesen, wieder, auch gerade bei den Jugendlichen.
Krass.
Man weiß zwar nicht so richtig, also den Trend gibt es erst seit 22, dass auch die Jungen so zwischen 16 und 25, glaube ich, wieder mehr lesen als man kann es ja schauen, wer es kauft und dann, das wächst jedes Jahr auch bei den Jüngeren, aber vor allem die Mittleren, sagen wir mal so zwischen 40 und 60, die lesen weniger und dann wieder die Älteren lesen wieder mehr. Also insgesamt wird wieder mehr Bücher verkauft, es wird mehr gelesen, aber vor allem, da haben einen großen Anteil auch Kinder und Jugendliche.
Aha. Ist das auch so durch BookTok und Co. Angetrieben?
Oder? Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch in der Verlagsbranche wieder junge Leute da sind, die Bock einfach auf dieses Thema haben.
Und okay.
Also ich finde, es gibt fast nichts Schöneres wie ein richtig geiles Buch. Gibt es eigentlich nichts, also wenn es schon geil verarbeitet ein Gewebe hat oder irgendwie richtig ein
hochwertiges. Also ich finde es auch, das riecht ja auch cool, wenn du so ein frisches Buch in der Hand hast. Wie ist denn das aber anteilig? Weil ich habe da nicht so viele Zahlen wie du, weil das halt wirklich eine andere Branche ist. Aber wie ist denn die Verhältnisse zwischen so einem Digitalbuch, egal ob auf dem Handy oder Kindle, und einem wirklich gedruckten Buch?
Da kann ich tatsächlich mit Zahlen auch nicht so dienen. Aber es ist schon auch, dadurch, also in Deutschland gibt es ja eine Buchpreisbindung. Und in der Regel besagt die ja eigentlich, dass du quasi ein digitales Buch nicht günstiger verkaufen darfst wie ein gedrucktes Buch. Natürlich kann man da Ausnahmen machen, indem man den Inhalt leicht verändert. Dann kannst du natürlich auf dem Digitalen was anderes wie bei gedruckt. Und deswegen hält sich das, also hat sich es nie so durchgesetzt, das Kindle-Thema oder auch das E-Paper, wie man sich das mal gedacht hat vor 20 Jahren vielleicht.
Also und das ist dann auch wahrscheinlich demzufolge kein großer ernstzunehmender Faktor für die Kalkulation oder eure Kalkulation für die Zukunft. Also weil du gehst davon aus, dass das konstant bleibt oder steigt.
Ja, also gerade bei Kinderbüchern ist es ja sowieso so, wenn du das liest du nicht an dem, also man versucht ja eigentlich bei Kindern zu schauen, dass sie nicht so viel am Computer sind oder an einem Tablet.
Ja.
Dann nimmst du lieber das gedruckte Buch sowieso. Und die älteren Generationen sind schon auch so, dass sie lieber das gedruckte Buch nehmen. Das ist, glaube ich, verständlich. Und wie es bei den Mittleren ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ein Buch, wenn man das besitzt, ist es schon nochmal anders. Also ein Buch ist ja eigentlich auch mehr als nur jetzt das Buch und den Inhalt vom Buch. Das ist auch einfach eine Werthaltigkeit. Du hast einen richtigen Wert, den du in der Hand hast, weil da ja auch was drinsteht. Das ist eine vernünftige Hintergrundstory. Jeder beschäftigt sich sehr lang mit dem Thema und gibt dann dieses Buch raus. Man gibt es ja nicht innerhalb von Stunden raus.
Mal zurück zum reinen Druck. Wie sind da jetzt für einen Laien? Weil den Podcast hören hauptsächlich, glaube ich, so Druckereien, die sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen wie wir. Aber was ist denn so der Hauptunterschied zwischen dem klassischen Buchdruck und dem rein digitalen? Also du hattest beim Vorgespräch so gesagt, ey krass, da ist sogar der Farbraum größer, was für mich erstmal, also da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich dachte immer, wenn man jetzt eine Farbe anmischt oder so, dann hat man halt einen größeren Farbraum. Ja. Du hast gesagt, ey, der Farbraum ist zum Beispiel größer. Was gibt es denn noch so für Unterschiede?
Du meinst jetzt vor allem im Offset-Druck. Also im Offset-Druck hat man ja das Thema, man hat oben die Farbwalzen und teilt es dann quasi, bis es unten auf der Platte ist und dann nochmal aufs Gummi durchkommt und dann aufs Papier. Du musst ja ungefähr immer die Hälfte der Farbschichtige wegnehmen und du musst dann das aufs Papier bringen. Und dadurch teilst du natürlich auch die Pigmente, hast natürlich nichts mehr die Farbbrillanz, hast ganz viele Themen, die du im Digitaldruck einfach nicht hast. Im Digitaldruck, ihr nutzt ja auch Inkjet. Bei uns im Inkjet-Druckverfahren hast du es einfach so, du spritzt einfach dahin die Menge Farbe, die du gern möchtest. Und dadurch, dass du nicht so viel Farbe brauchst, dadurch mir den Primer nutzen, bleibt die Farbe weiter oben, kannst du mehr Pigmentanteile nehmen, musst nicht so viel Lösemittel nehmen, gibt es verschiedene Vorteile. Und dann hast du einfach eigentlich ein rein optisch schöneres Druckergebnis als im Offset-Druck. Also so sehe ich das zumindest. Ich bin auch gelernter Offset-Drucker und vor 2 Jahren war das Thema auch noch ein ganz anderes, aber wir haben zu unserem Symposium so ein schönes Buch gedruckt und da gibt es die Offset-Variante, die wir aus dem Buchhandel haben und eins, das wir gedruckt haben und da muss ich ganz klar sagen, da ist der Digitaldruck im Inkjet-Druck deutlich besser.
Hättest du das so, wo du angefangen hast in der Branche, hättest du das gedacht? Weil
nee, also das war ja früher, war ja Digitaldruck, war ja
verpönt im Papierbereich.
Ja, das war ganz schlecht. Das war das Schlechteste, was du dir vorstellst. Ja, im Digitaldruck will ich es nicht. Ganz viele Kunden haben es auch noch immer noch, die das sagen, ich möchte dann schon im Offset-Druck produziert haben. Wir geben den Kunden oft ein Vorab-Exemplar in Auflagenqualität und da können sie sich dann immer überzeugen, dass die Qualität natürlich dann schon dem entspricht, das sie sich vorstellen. Man hat es natürlich auch beim Toner ist es so, du bringst ja die Farbe auf über Ladungen, legst ihn quasi auf die Papieroberfläche und brennst es dann mit viel Hitze ein und da ist die Farbe sehr weit oben und dann hast du so einen speckigen, glänzigen, du hast quasi die ganze Oberfläche zu bügeln und das ist natürlich, wenn du ein teures Material nimmst, nicht so schön.
Mhm.
Ja.
Krass. Und haben sich denn da auch die Anforderungen von Kunden, also mit diesen neuen Möglichkeiten verändert? Also du sagst, es gibt nach wie vor Leute, die sagen, hey, ich will definitiv nur Offset. Gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich will unbedingt digital? Und also was hat sich so kundenseitig verändert?
Ja, schon. Also es gibt jetzt nicht Kunden, die sagen, ich will nur digital, aber man hat, wie ich gerade schon gesagt habe, man muss schon die Leute überzeugen teilweise, dass man es, es ist ein anderes Denken im Digitaldruck einfach. Mach lieber mehrere kleine Auflagen und du bist am Ende vielleicht leicht größer vom Gesamtpreis wie die große Auflage, aber du hast null Risiko, weniger Vorfinanzierung, du musst nichts wegschmeißen, du kannst mal statt einen Titel in einer hohen Auflage zu drucken, der eine Summe X kostet, nimm dieselbe Summe und mach lieber fünf Autoren, teste die aus und dann kannst du gucken, der hat sich gut verkauft, da kann man immer noch mal eine höhere Auflage nachschieben. Mhm. Ne? Und dann hast du ganz andere Möglichkeiten, noch mehr Bücher rauszubringen, viel breiter auch dich aufzustellen und natürlich auch dann am Schluss das zu finden, was sich verkauft, ohne dass du viel wegschmeißen musst, ohne dass du in Vorkasse gehen musst, ist natürlich auch alles teuer. Und die Lagerkosten sind ja auch...
Voll. Jetzt ist es lustigerweise so, dass wir gerade ein Buch geschrieben haben fürs Onboarding von neuen Kollegen und da haben wir vor uns am Mittagstisch, hast du ganz kurz mal das grob überschlagen, da habe ich gestaunt und dann ging es noch drum, hey, wie verteilt sich eigentlich der Buchpreis auf die verschiedenen Stationen? Also kannst du vielleicht mal so einen kurzen Abriss geben, wie sich so ein Buchpreis zusammensetzt und wenn jetzt jemand irgendwie zuhört, der sagt, ey, geil, Buch eins selber drucken, für den das vielleicht noch so ein ganz geheimnisvolles Thema ist, wie günstig das eigentlich ist. Also ich habe ehrlicherweise gestaunt, weil das, und das ist ja auch sehr hochwertig, was du da machst. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, wie wenn man zu Hause auf dem Drucker sich dann 100 Seiten ausdruckt und die mit irgendwie so einem Klammermax zusammen macht, sondern das ist ja total krasse Handarbeit, die da auch noch drin steckt.
In vielen Teilprodukten hat man noch Handarbeit, ja. Also man sagt in der Regel für so kleine und mittlere Verlage liegt der Anteil vom Prozent her, was sie bekommen. Also 80% bekommt der Handel, die Logistik und Vermarktung, und ja, alles, was außenrum herrscht. Aber den geringsten Anteil bekommen wirklich die Verlage. Und deswegen gehen auch viele Verlage dahin, die Bücher selbst zu vertreiben, sie über einen Online-Shop zu machen oder über Preislisten direkt an die Leute zu verkaufen, wo sie wissen, das ist eine treue Leserschaft oder die können das vielleicht interessieren, weil sie natürlich dann diesen großen Anteil nicht tragen müssen. Und dann hast du natürlich also so ein vielleicht ein, keine Ahnung, 5-10% kriegt der Verlag, etwa dasselbe die Druckerei und dann Lektorat hast du noch und dann der Rest muss schon da drin reingesteckt werden, dass die Leute überhaupt wissen, dass es das Buch gibt, dass er was Neues geschrieben hat. Die Logistik, die Lagerung, der Buchhandel, der muss natürlich auch, der kauft in der Regel, also kommt drauf an, was er aushandelt, der Verlag, aber meistens legen die Bücher nur rein, zahlen erst bei Verkauf. Und das ist alles so ein großes Risiko, dass für kleine Verlage, auf die wir uns spezialisiert haben, schwer tragbar ist.
Und vielleicht nochmal, also jetzt rein in Euro, ganz, ganz grob, also ohne, dass sich jetzt jemand drauf festnagelt, aber wenn jetzt jemand sagt, so 200 Seiten ist, glaube ich, so eine gängige Größe, vielleicht 50 Stück, wie viel kosten dann so ein Buch?
Also es hängt stark vom Material ab, aber so 5-10 Euro, hat man ja vorhin mal drüber gesprochen schon, das ist so das, was man sagen kann. Also so ein Hardcover-Buch, 5-10 Euro bei der Auflage.
Das ist nochmal das Wichtige, ne? Also Hardcover, das ist ja nochmal so von der Wertigkeit ein ganz anderes als so ein Paperback. Mhm. Und also da habe ich total gestaunt.
Also ja, es hängt natürlich auch davon ab, was du für Material im Inhalt hast, was du außenrum magst, ob du da vielleicht eine Veredelung willst, vom Gewebe oder eine Fadenheftung und so weiter. Macht natürlich alles teurer.
Was sind so eure Hauptherausforderungen in diesem Markt? Also es wird jetzt nicht ein Verlag kommen und sagen, hey, hier, feiert. Das sind die Dateien, druck einfach mal, sondern da hat ja jeder irgendwelche besonderen Bedürfnisse, Herausforderungen, vielleicht auch Ängste. Was sind da eure Themen aktuell?
Also wir haben schon stark mit der Konkurrenz aus dem Ausland zu tun, die einfach durch Lohnkosten günstiger herstellen können, haben die ähnlichen Maschinenpark vielleicht auch wie wir, produzieren auch ähnliche Qualität, haben aber dann halt lange Lieferzeiten vielleicht, da können wir punkten oder auch der Service, vielleicht wenn man in eine andere Sprache alles übersetzen muss über Google oder wie auch immer, das ist natürlich auch nicht so komfortabel. Ja, wir haben verschiedene Angebote, wo der Kunde auch mit uns Geld sparen kann, indem er kleinere Auflagen macht und zum selben Stückpreis nachbestellt. Also wir versuchen da irgendwo dem Kunden die Angst zu nehmen, das auch mal mit uns zu testen. Und in der Regel, wenn sie mal 2, 3 Aufträge bei uns gemacht haben, dann werden es sehr treue Kunden. Mhm.
Jetzt hast du schon auch ein paar Sachen, die euch so ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal oder was ihr als Firma anders macht, mitgeteilt. Also Beispiel mit unserem Onboarding-Buch, wenn ich dann irgendwie 5 Stück nachbestelle, kosten die genauso viel wie die Erstserie. Gibt es da noch weitere Punkte?
Ich glaube, was es bei uns macht, ist, glaube ich, schon die Persönlichkeit. Macht ihr ja auch ein Stück weit im Marketing, dass ihr das versucht mitzunehmen, dass man schon auch ein bisschen die Marke mitzahlen muss am Schluss. Da macht mein Team auch einen super Job. Und ansonsten, wir spielen halt mit offenen Karten, haben viele Serviceleistungen, die so nicht alltäglich sind.
Was denn da zum Beispiel? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, wir denken viel für den Kunden mit, sage ich mal, gerade vor Veröffentlichungen, oder wir können kurzfristig reagieren, Teilauflagen machen in der Regel immer ein Vorab-Exemplar in Auflagenqualität umsonst für den Kunden, da kann sich's nochmal durchlesen.
Macht er das in jedem Falle oder wenn jetzt der Kunde einen Auftrag auslöst, dann?
Normalerweise beauftragt er uns wir arbeiten mit vielen Verlagen so eng zusammen, die sagen halt, ich müsste mal da einen Testdruck haben und dann schicken sie uns die Daten drüber, schieben wir einmal durch die Produktion und dann in der Auflage nochmal.
Spannend. Wie läuft denn jetzt so eine klassische Produktion ab? Also der Verlag ruft bei dir an, sagt, ey, Veit, hier, ich habe jetzt hier so einen neuen Autor, den will ich gern drucken. Mhm. Und also wie, ihr guckt dann wahrscheinlich über die Daten drüber, wie sind dann so die nächsten Schritte?
Also in der Regel kommt auf die Größe des Verlages an. Es gibt kleine Verlage, die machen immer einzelne Titel und wenn der fertig ist, machen sie den nächsten Titel. Aber mittlere Verlage haben es dann eher so, dass sie Frühjahr- und Herbstvorschau haben. Die schreiben sie dann aus. Da wissen sie, sie wollen so und so viele Titel machen. Die machen natürlich unter dem Jahr dann schon nochmal 2, 3 extra Titel. Aber die haben das meiste wird meistens ausgeschrieben. Da fragen sie uns halt an.
Ach, so einen langen Vorlauf haben die dann?
Ja, in der Regel schon. Ja, also, wir produzieren die Bücher dann schon. Also,
on demand halt.
Ja, also ziemlich flott. Also so keine Woche normal.
Aber ihr wisst jetzt schon, dann und dann ist der Buchlaunch.
Ja, die nutzen das halt auch viel, um Preise zu sparen, um auch zu vergleichen. Die gehen zu mehreren Druckereien, lassen sich die Preise geben und gucken halt dann, wo es am günstigsten ist. Ne? Mhm. Und dann wird in der Regel die ganze Vorschau vergeben, also die Herbstvorschau, Frühjahrvorschau. Und dann weißt du, du hast schon die und die Aufträge. Dann kannst du vielleicht auch Material günstiger einkaufen, weil du mehr kaufen kannst, schon palettenweise. Und dann zu dem gegebenen Zeitpunkt schickt er uns ein PDF. Wir prüfen es vernünftig, machen den Andruck, schicken ihm den raus. Manchmal auch ein Autor nochmal extra. Der liest, manchmal dauert es ein wenig länger, manchmal geht es schneller. Wir hatten auch schon welche, wo fast 2 Jahre über das Buch dann drüber gelesen haben.
Krass.
Und dann, dann produzieren wir. In der Regel, Farbbücher machen wir über die Inkjet-Maschine, Schwarz-Weiß-Bücher machen wir in der Regel über Toner.
Wie läuft dann diese Produktion? Das ist, glaube ich, besonders spannend. Wie läuft denn das dann ab? Also, ich stelle es mal so vor, da wird dann, dass die Seiten werden wahrscheinlich geleimt, oder? Oder wird das?
Also, erstmal drucken wir natürlich, und das ist, was Unterschied vom Digitaldruck zum klassischen Offsetdruck ist, wir drucken nicht quasi Sortenreihen, immer dieselben Bögen, sondern wir drucken quasi die Reihenfolge schon so, dass wir sie nur noch in die Maschine einlegen müssen. Das ist quasi schon vorsortiert. Ein Softcover wird nur noch in Klebebinder, kommt ein Umschlag rum und fertig. Mhm. Und beim Hardcover ist meistens wegen aufwendiger. In der Regel sind das immer Fadenheftungen. Das heißt, wir müssen immer 16 Seiten oder 12 Seiten ausschießen, immer als wären es quasi bei 160 Seiten 10 Rückstichheftungen mit.
Ja.
So werden die halt ausgeschossen, werden schon in der Reihenfolge gedruckt, kommen dann auf den Stapel, werden abgezogen, werden über die Kamera kontrolliert, werden auf dem Sattel gefalzt, werden vernäht miteinander, mit über Fadenheftungen, richtig mit Nadeln.
Also ihr macht Fadenheftung und Klebeheftung sozusagen.
Genau, also bei einer Fadenheftung muss aber der fadengeheftete Block muss nochmal durch die Klebebindung durch. Da bekommt dann Vorsatz und eine Gazeband hinten dran. Damit wird quasi das nochmal abgedeckt, die Fadenheftung. Ja, und dann kommt der Block, wird beschnitten und wird an die Decke eingehängt. Und die Decke läuft quasi auch als Bogen durch, wird dann in der Regel folienkaschiert. Läuft über den Buchdeckenautomaten, wird quasi die Pappe aufgelegt, wird eingeladen, die Pappe aufgelegt, wird eingeschlagen und dann am Schluss wird es verheiratet, indem die Decke, also der Block in die Decke reinkommt. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Einzelschritte, weil es halt auch fast jeden Einzelschritt nochmal so gibt, dass du den quasi besonders machen kannst, entweder rund oder besonderes Kapitalband oder vielleicht ein Lesezeichen.
Was ist Kapitalband? Und. Ist das Lesezeichen-Ding?
Nee, Lesezeichen, Kapitalband ist quasi oben am Buchrücken, wenn du quasi den Buchblock hast, dass oben quasi nur an der Kante quasi ein Faden zu sehen ist.
Ah, okay.
Das ist einfach ein schönerer. Also macht man in der Regel immer mit bei uns.
Also kann man das. Und auch Stückzahl einzeln. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte drei Bücher mit Lesezeichen und drei Bücher ohne Lesezeichen.
Könnte man alles sicherlich machen, ja. Aber mir sind immer stark, sage ich immer gern, Auflage 10 bis 500 bei Hardcovern. Farbige Hardcover. Bei Schwarz-Weiß können wir auch deutlich höher in der Auflage gehen. Aber das Thema ist einfach, 10 Stück kosten bei uns fast dasselbe wie eins, ne, weil wir die Einschusskosten haben und so weiter. Und dann sage ich immer, nehmen wir auf jeden Fall mal 10 Stück, sollte man schon nehmen.
Okay, spannend. Was war denn, wenn du hast ja den ganzen Tag mit Büchern und Autoren zu tun, was waren so die spannendsten Buchprojekte und was waren so vielleicht die spannendsten Autoren, die dir da in der Zeit so untergekommen sind?
Aber wir hatten neulich für einen Münchner Verlag hatten wir ein schönes Projekt, der Tanz der Vokale, war sehr, sehr hochaufwertig veredelt, außen schön geprägt. Mit weißen Toner gedruckt. Da hat uns der Thomas ausgeholfen, Thomas Karcher, der war ja neulich auch bei dir im Podcast.
Ja.
War ein sehr spannendes Projekt, ist auch ein sehr schönes Buch geworden. Wir haben uns auch eine ziemlich spezielle Bindung einfallen lassen, damit es einfach auch was anderes ist, damit es auch auf den ersten Blick einen Wiedererkennungswert hat. Hat sich auch ziemlich gut verkauft, wir haben schon nachgedruckt. Das ist ein spannendes Projekt gewesen, auf jeden Fall.
Und jetzt weiterhin im Thema Bücher, müssen aber nicht mehr unbedingt Bücher sein, die du alle selber gedruckt hast. Du liest viel, wir haben uns ausgetauscht und das Schwierige ist, rauszufinden, was denn empfehlenswert ist. Mhm. Im Digital Thinking Podcast empfehlen wir immer gern so Bücher, wo du sagst, ey, das hat mich irgendwie weitergebracht, da habe ich was über Vertrieb, über Marketing, über Produktion, was auch immer mitnehmen können. Was sind da so Bücher, die dir da einfallen, wo du sagst, die möchte ich gerne mitteilen, oder?
Ja, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich lese gern auch Romane oder Thriller oder sowas, aber auch sehr viele Weiterbildungsbücher oder fürs eigene Mindset-Bücher. Zuletzt hatte ich, also das, was ich zuletzt am besten fand von Robert Kiyosaki, das Richard Buddha, das ist vielleicht auch kein neuer Tipp, aber was mich an dem Buch dann überrascht hat, ich habe das schon auch gelesen, um auf finanzielle Themen zu verstehen, aber die Ansichten, die er über die Gesellschaft hat, das hat mich schon auf jeden Fall ein bisschen, ja, fand ich sehr spannend.
Cool. Der gute alte Robert mit dem Cashflow Quadrant oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Gibt es noch weitere, wo du sagst, hey, die haben dich irgendwie gecatcht?
So auf den ersten Blick fällt mir gerade nichts ein. Nee, kann ich jetzt nichts mehr anderes spontan sagen.
Ja, bei uns im Podcast ist es auch immer so, dass du natürlich auch mitteilen darfst, also wenn ich jetzt jemand spannend fand und sage, ey, krass, ein Buchereignis und das sogar noch in relativ überschaubaren Stückzahlen, das brauche ich und endlich höre ich mal jemanden, der das kann. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten? Was sind so die Kanäle, über die das am besten funktioniert?
Mich kann man über Instagram gut anschreiben. Ich mache unseren Account in der Regel selbst. Aber auch einfach per Mail oder im Internet findet man uns, glaube ich, ganz gut. Wir machen gern Bücher in allen möglichen Variationen. Aber ich tausche mich auch gern mit Kollegen aus, wenn irgendjemand nur netzwerken will, irgendwas über uns wissen will oder mal zu Besuch kommen will oder eine Idee hat, vielleicht für unseren Podcast, kann er gerne auf mich zukommen.
Also wir verlinken das alles, was du jetzt gesagt hast, in den Shownotes. Und ich möchte mich an der Stelle schon mal bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Also da waren jede Menge, glaube ich, Impulse für jeden dabei. Und wie das in unserem Podcast immer so ist, hat der Gast sozusagen das letzte Wort. Und deswegen möchte ich nochmal an dich übergeben, lieber Veit.
Ja, ich will auch vielen Dank sagen, dass du mich hier aufgenommen hast in deinem Podcast. Der Gedanke war ja, dass ich zu dir zu Besuch kommen und meinen Podcast aufnehmen. Du warst ja gleich Feuer und Flamme, wir nehmen auch einen für dich auf. Vielen Dank und bin super willkommen geheißen worden und ja, ich finde es einfach toll, wenn sich die jüngeren Leute, die jetzt gerade in der Nachfolge sind, so austauschen, offen und ehrlich einfach sagen, was auch die Themen sind, die sie gerade umtreiben und einfach da so die Branche voranbringen.
Dann vielen, vielen Dank an dich und an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal im Digital Thinking Podcast.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.